ARD.
Wenn gehen Sie in die Straße, sprechen Sie mit Menschen, wie lange noch? Die Leute sind müde, die Leute haben einen großen Wunsch, Frieden.
Vitali Klitschko, der Bürgermeister von Kiew. Und darüber sprechen wir heute auch, über die Wünsche der Menschen in der Ukraine und ihre Unzufriedenheit mit der Regierung.
Und wir sprechen über die Entwicklung in Syrien. Da gibt es eine neue Waffenruhe zwischen Israel und der Regierung in Damaskus im Konflikt mit den Drusen im Land. Und damit willkommen zu unserer neuen Ausgabe von Krieg und Terror am 19. Juli um 16 Uhr. Ich bin Constanze Semidey.
Und ich bin Michael Hafke. Ja, und wir schauen gleich auf Syrien. Israel und Syrien haben sich also auf eine Waffenruhe verständigt. Das hat Syriens Übergangsregierung heute bestätigt. Gestern Abend hatte das der amerikanische Sondergesandte für Syrien, Barrack, ja schon verkündet. Vorausgegangen waren tagelange blutige Kämpfe verschiedener Volksgruppen in Syrien. Worum ging es da?
Ja, das ist ein Konflikt zwischen der drusischen Minderheit im Süden Syriens und sunnitischen Beduinen. Seit Sonntag vergangener Woche sind in Kämpfen dieser Gruppen laut der syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte hunderte Menschen getötet worden, unter ihnen auch viele Zivilisten.
Wir sprechen ja immer wieder von den Drusen. Worum handelt es sich eigentlich bei dieser Volksgemeinschaft?
Die Drusen sind eine arabische Religionsgemeinschaft. Die sind hervorgegangen aus dem Islam. Sie betrachten sich aber nicht als muslimisch. Und sie leben nicht nur in Syrien, sondern auch in Israel und im Libanon. In Syrien leben sie vor allem in Suwayda, im Süden des Landes. Und der Konflikt zwischen den Drusen und den sunnitischen Beduinen, den gibt es schon seit Jahren.
Israel spielt ja in diesen Kämpfen eine besondere Rolle. Israel sieht sich als Schutzmacht der Drusen und hat militärisch in den Konflikt eingegriffen. Ja, warum eigentlich?
Die Drusen sind eine der nicht-jüdischen Bevölkerungsgruppen in Israel. Viele von ihnen dienen auch als Freiwillige in der israelischen Armee, häufig sogar auch in Spezialeinheiten. Israel hat die Drusen im Jahr 1957 auch als eigene Religionsgemeinschaft anerkannt. Und natürlich ist es für Israel, das sich in den vergangenen Jahren jetzt nicht so sonderlich um den Schutz der Drusen in Syrien gekümmert hat. Also für Israel ist das von großer Bedeutung, jetzt den eigenen Einfluss in der Region zu vergrößern.
Ja, und die Frage ist natürlich jetzt, wie sicher ist eigentlich diese Waffenruhe? Es ist ja nicht die erste Vereinbarung in dem Konflikt.
Nein, es ist schon die vierte Vereinbarung. Und wie brüchig diese Waffenruhe sein könnte, dazu hat heute im Deutschlandfunk unser Korrespondent Moritz Behrendt eine Einschätzung abgegeben.
Die Gefahr, dass sie nicht hält, die besteht immer noch. Die Schwierigkeit ist ja, dass mindestens vier Gruppen irgendwie zustimmen müssten. A, die syrische Regierung mit ihren Truppen. B, Israel als Nachbarland, das eingegriffen hat in den Konflikt. C, die drusischen Milizen und D, die sunnitischen Beduinenstämme, die offenbar auch in diesen Morgenstunden noch weiter kämpfen in Teilen gegen diese drusischen Milizen.
Die USA als wichtigster Verbündeter Israels spielen in diesem Konflikt auch eine wichtige Rolle. Wir haben ja den US-Sondergesandten Barrack vorhin schon erwähnt.
Und wie er gestern schon gesagt hat, die Waffenruhe geht vor allem auf die Vermittlung der USA zurück. Und in einem Beitrag auf X rief Barrack dann alle Beteiligten in diesem Konflikt dazu auf, auch mit den anderen Minderheiten im Land, eine neue, geeinte syrische Identität aufzubauen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, können die USA in diesem Konflikt überhaupt glaubwürdig vermitteln? Wir hören nochmal, was Moritz Behrendt dazu sagt.
Nun, es ist aus dem Blick vieler arabischer Nachbarstaaten schwierig, weil die USA natürlich sehr stark als Verbündeter Israels, als wichtigster Waffenlieferant Israels angesehen wird. Gerade in Syrien gab es aber, nachdem die USA die Sanktionen gegenüber Syrien aufgehoben haben, beziehungsweise dies angekündigt haben, sehr viel Vertrauen in die Regierung von Donald Trump. Das heißt, es gibt eine gewisse Glaubwürdigkeit gegenüber den amerikanischen Vermittlern.
Ja, und da gibt es offenbar noch einiges zu vermitteln, denn von Israel gibt es auch neue Vorwürfe in Richtung syrischer Regierung.
Außenminister Saar hat Präsident Scharrah vorgeworfen, dass er zum einen die Islamisten in Südsyrien unterstützt und dass er der angegriffenen drusischen Minderheit die Schuld an dem Konflikt gibt. Also Scharrah soll das in einer Rede gesagt haben.
Ja, was genau hat er da eigentlich gesagt?
Scharrer hat da die, ich zitiere, edlen Werte und Prinzipien der sunnitischen Beduinenstämme gelobt und Verständnis dafür aufgebracht, dass einige Gruppen sich gegen Bedrohungen gewehrt hätten. Und über die Drusen hat er gesagt, Syrien dürfe aufgrund der Handlung einer kleinen Gruppe nicht die gesamte drusische Gemeinschaft verurteilen. Und Saar, also der israelische Außenminister, der fasst das Ganze so zusammen. Die Quintessenz, in Scharrers Syrien ist es sehr gefährlich, einer Minderheit anzugehören.
Und weit entfernt von einem Waffenstillstand dagegen ist die Ukraine im Verteidigungskrieg gegen Russland. Auch heute meldet die Ukraine heftigen russischen Beschuss.
Ja, es sind laut Präsident Zelensky mehr als 300 Drohnen und 30 Marschflugkörper auf das Land abgefeuert worden. In der Region Sumy im Nordosten wurde nach seinen Worten wichtige Infrastruktur zerstört. Und laut den Behörden in Odessa gab es einen Toten in der Stadt am Schwarzen Meer und zwei Tote in der Region Dnipropetrovsk.
Ja, aber auch Russland ist beschossen worden.
Genau, da ist die Rede von 71 ukrainischen Drohnen, die abgeschossen wurden und 13 davon waren wohl auch auf dem Weg nach Moskau. Dort berichten Bewohner von massiven Explosionen, wahrscheinlich durch die Flugabwehr. Und unter anderem auf dem Moskauer Flughafen Scheremetjewo gab es erhebliche Einschränkungen und auch bei der Bahn. Da in der Region Rostov. Dort sind Teile abgeschossener Drohnen auf Bahnanlagen gefallen. Aber lass uns noch mal in die Ukraine schauen. Gestern in der Infopodcast Streitkräfte und Strategien, da hat unsere Kiew-Korrespondentin Rebecca Barth einiges erzählt über die Situation im Land und vor allem, wie die Menschen mittlerweile auf den Krieg und auch auf ihre Regierung blicken.
Hat sich da was verändert?
Ja, so hört es sich an.
Naja, nach all den Jahren Krieg ist das auch kein Wunder, oder?
Nein, Rebecca Barth erzählt halt auch, dass am Anfang des Krieges es zumindest in Kiew immer noch ganz erträglich war. Aber jetzt der Beschuss auch dort so massiv sei und die Drohnen so anders und schlagkräftiger, dass man jetzt auch in der Hauptstadt viel mehr Angst hat. Und die Vorwürfe gegen die eigene Regierung, die nehmen zu. Hören wir mal rein.
Das ist so eine Gemengelage, jetzt auch im vierten Kriegsjahr, was sehr auf die Psyche drückt. Und da sagen die Beobachter hier, das ist auch einer der Effekte, die Russland erzielen will. Man will die Menschen mürbe machen. Und aktuell funktioniert das zumindest in Bezug auf die Hauptstadt, weil die Verteidigungskapazitäten eben noch nicht da sind. Wir erleben da gerade, wie wir es schon häufiger erlebt haben in diesem Krieg, einen Wettlauf der Technologien, ein Katz-und-Maus-Spiel. Jetzt aktuell haben die Russen die Nase vorn mit diesen modernisierten Drohnen. Sie können sie zentral produzieren, viel mehr als noch im vergangenen Jahr. Und die Ukraine muss jetzt aufholen. Sie versucht, Abfangdrohnen zu entwickeln. Aber das läuft jetzt erst gerade an. Jetzt buttert man da rein. Jetzt muss es auf einmal ganz schnell gehen. Aber die Leute sind so müde mittlerweile, dass auch die Kritik an der Regierung, am Verteidigungsministerium wächst und sich die Leute die Frage stellen, warum kommt ihr denn erst jetzt damit? Seit 2022 werden wir mit Drohnen angegriffen. Warum ist die Entwicklung, was Abfangdrohnen angeht, warum reden wir erst jetzt darüber? Warum muss es jetzt auf einmal ganz schnell gehen?
Also das heißt ja, dass die Ukrainer der eigenen Regierung vorwerfen, sie reagiere viel zu langsam und dass mit den wackeligen Waffenlieferungen aus dem Ausland, also kommt was, kommt nichts und was kommt, das macht es natürlich kritisch.
Ja, total. Rebecca Barth sagt auch, dass sich der Krieg sehr verändert, dass etwa Orte auch in Frontnähe, die einst als sicher galten und quasi so Rückzugsorte waren auch für die Soldaten, dass die jetzt nicht mehr sicher sind, weil immer gezielter auch Logistikknotenpunkte angegriffen werden hinter der Front und dass das alles immer schneller geht.
Der Krieg verändert sich und es sieht nicht so aus, als ob das zugunsten der Ukraine wäre.
Nein, und der Frust der Menschen dort nimmt zu. Nochmal Rebecca Barth dazu. Ja?
Die Bitterkeit und die Konflikte in der Gesellschaft sind massiv. Ich persönlich kann da alle Perspektiven verstehen. Wir haben große Probleme nach wie vor hier, oder dass die Ukraine hat große Probleme nach wie vor mit der Mobilisierung. Wir erleben hier das sogenannte TCK, also die Einberufungsbehörde, die mit Bussen in der Stadt unterwegs ist und die Leute fängt von der Straße. Man nennt das Bussifikatia, also Bussifizierung, dass die Leute in so einen Bus gepackt werden und weggebracht werden und dann kriegen die eine kurze Ausbildung und dann sollen sie an die Front. Natürlich haben die Leute Angst davor und es kommt da auch immer wieder zu massiven Gewaltvorfällen. Und das ist ein Thema, was die Regierung bisher nicht erfolgreich angegangen ist. Wir haben selber dieses TCK, also diese Einberufungsbehörde, begleitet und das sind teilweise Veteranenversehrte, die dort arbeiten, also die selber an der Front gedient haben, die kein Verständnis dafür haben, dass Leute sich aus ihrer Sicht drücken vor dem Militärdienst. Und die sagten uns aber häufig, ja, also diese ganzen Videos von Gewaltexzessen, die es eben gibt im Internet zuhauf, diese Vorfälle, das sei russische Propaganda. Ich persönlich habe den Eindruck, dass man es sich da doch zu leicht macht, weil die Menschen, die Angst haben vor der Armee, die Angst haben vor schlechten Kommandeuren, vor schlechten Einheiten, die es eben auch gibt. Und das hat einen sehr großen Einfluss natürlich darauf, wie verbringst du deinen Dienst. Dann, die schauen sich das an, diese Gewaltexzesse, die schauen sich Fehlentscheidungen, auch Korruption, Machtmissbrauch innerhalb der Armee an und sagen, also wofür soll ich da mein Leben geben?
Und dann kommt noch dazu, dass Präsident Zelensky innenpolitisch immer mehr unter Druck zu sein scheint, oder?
Also die Financial Times hatte vor 2 Tagen einen Bericht, wonach es von verschiedener Seite Vorwürfe gibt, dass die Regierung in ein autoritäres Regime abgleitet und Zelensky seine im Kriegsrecht verankerten außerordentlichen Machtbefugnisse dazu missbraucht, um Kritiker auszugrenzen und auch Vertreter der Zivilgesellschaft mundtot zu machen.
Das sind harte Vorwürfe. Worauf gründen sich die?
Unter anderem auf Razzien gegen einen prominenten Antikorruptionsaktivisten zum Beispiel und auch gegen andere Politiker. Die Financial Times zitiert ukrainische Medien, die das Vorgehen auch scharf kritisieren und die Zelensky vorwerfen, dass er dieses Vorgehen mindestens billigt, wenn nicht sogar aktiv erlaubt. Und das passt auch zu dem, was der Bürgermeister von Kiew, Vitali Klitschko, bei NTV gesagt hat. Hören wir uns das mal an.
Es ist schwierig, ein Präsident zu sein in friedlicher Zeit, ein Präsident zu sein in dem Krieg. Das ist, wenn du bist verantwortlich für das Leben von seinen Soldaten, von seinen Bürgern, ist sehr, sehr große Belastung. Was betrifft seine Arbeit, Zelensky macht sehr viel. Wie er macht, das ist eine andere Frage. Wir haben schon so oft gesagt, jetzt im Moment Aufmerksamkeit zum Krieg. Aber wir müssen nicht vergessen, wieso kämpfen wir. Wir kämpfen, wir wollen ein Teil von europäischer Familie zu werden, ein Teil von demokratischer Welt zu sein. Deswegen in unserer Gesellschaft sehr viele Diskussionen, was betrifft die Mittel, was die Regierung nutzt. Und das nicht immer spricht an Demokratie. Wir verstehen, sehr ungewöhnliche Situation, aber demokratische Institutionen, demokratische Werte müssen wir auch sogar in den Krieg nie verlieren.
Und das war Krieg und Terror. Ich bin Michael Hafke. Bei mir im Studio war Constanze Semidey aus der Nachrichtenredaktion.